Wie wir in den ersten beiden Filmen gesehen haben, berichtete der Koran das Wort Allahs schon vor Jahrhunderten über zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen. Doch die Wunder des Koran beschränken sich nicht auf wissenschaftliche Entwicklungen. Die Verse des Koran enthalten auch viele Wunder, die die Geschichte betreffen. Viele Völker, Städte, Könige und Kriege sind in unserem heiligen Buch beschrieben. Außerdem haben Forschungen und archäologische Entdeckungen die Informationen bestätigt, die vor 1400 Jahren kundgetan wurden. Es gibt absolut keinen Zweifel, dass der Koran eine Offenbarung und ein Wunder Allahs ist. In den ersten Versen der Sura Ar-Rum befindet sich eine erstaunliche Vorhersage, die sich auf das Byzantinische Reich bezieht, den östlichen Teil des untergegangenen Römischen Reiches. Das Byzantinische Reich, das eine schwere Niederlage erlitten hatte, werde bald erneut siegreich sein. Alif Lam Mim. Besiegt sind die Byzantiner im Land nahebei. Aber nach ihrer Niederlage werden sie siegen in wenigen Jahren. Allah steht die Entscheidung zu, vorher wie nachher. Und an jedem Tage werden die Gläubigen frohlocken. Diese Verse wurde um 620 offenbart. Fast 7 Jahre, nachdem die heidnischen Perser christliche Byzanz in den Jahren 613 bis 614 schwer geschlagen hatten. Tatsächlich hatte Byzanz so schwere Verluste erlitten, dass sein Überleben unmöglich schien, ganz zu schweigen von zukünftigen Siegen. Nach der Niederlage der Byzantiner in Antiochien im Jahr 613 rissen die Perser die Kontrolle über Damaskus an sich, Kilikien, Tarsus, Armenien und Jerusalem. Der Verlust von Jerusalem 614 war besonders traumatisch für die Byzantiner, denn die Grabeskirche war zerstört und die Perser waren im Besitz des Heiligen Kreuzes, des Symbol des Christentheit. Darüber hinaus bedrohten die Awaren, Slawen und Langobarden das Byzantinische Reich. Die Awaren standen bereits vor den Mauern Konstantinopels. Kaiser Heraklius ordnete an, das Gold und Silber der Kirchen einzuschmelzen und daraus Münzen zu prägen, um die Kosten für das Heer bezahlen zu können. Viele Provinzgouverneure hatten gegen Heraklius revoltiert und Byzanz war dem Zusammenbruch nahe. Mesopotamien, Kilikien, Syrien, Palästina, Ägypten und Armenien, die zuvor zu Byzanz gehört hatten, waren von den heidnischen Persern besetzt. Kurz, jeder erwartete, dass Byzanz zerstört werden würde. Doch zu dieser Zeit wurden die ersten Verse der Sura Ar-Rum offenbart. Die verkündeten, Byzanz werde in 3 bis 9 Jahren triumphieren. Dieser vorhergesagte Sieg schien so unmöglich, dass die arabischen Polytheisten glaubten, sie würde nie wahr werden. Wie alle Vorhersagen des Korans wurde jedoch auch diese wahr. 622 besiegte Heraklius die Perser mehrmals und eroberte Armenien. Im Dezember 627 gab es die Entscheidungsschlacht bei Ninive, etwa 50 Kilometer östlich des Tigris bei Bagdad. Auch dieses Mal schlug die byzantinische Armee die Perser. Wenige Monate später mussten die Perser Byzanz um Frieden bitten und sie waren gezwungen, die Gebiete, die sie besetzt hatten, wieder herauszugeben. Der byzantinische Sieg war vollständig. Als Kaiser Heraklius 630 den persischen Herrscher Chosrau II besiegte, Jerusalem zurückgewann und das Heilige Kreuz für die Grabeskirche zurückbrachte. Am Ende war der Sieg der Römer auf wunderbare Weise von Allah im Koran vorhergesagt. In den Zeitrahmen von 3 bis 9 Jahren war geworden, wie im Koran aufgeschrieben. Ein weiteres Wunder, das diese Verse enthüllen, ist die Feststellung eines geografischen Sachverhalts, der zu jener Zeit von niemand gewusst werden konnte. Die Römer waren in der am tiefsten gelegenen Region der Erde geschlagen worden. Der arabische Ausdruck Adna al-Ard wird in vielen Übersetzungen mit das Land nahebei übersetzt. Doch das ist nicht die wörtliche Bedeutung, sondern eher eine Bedeutung in übertragenem Sinn. Abgeleitet aus dem Wort Dani, was niedrig bedeutet, heißt Adna am niedrigsten. Das Wort Ard bedeutet die Welt, also heißt Adna al-Ard, der niedrigste Ort der Welt. Das Bassin des Totenmeers, eine der Regionen, in denen die Byzantiner 613 bis 614 geschlagen worden waren, ist die am tiefsten gelegene Region der Welt. Für das christliche Byzanz war der Verlust des Heiligen Kreuzes der schwerste Schlug in der Niederlage von Jerusalem, nahe den Ufern des Toten Meeres. Mit 399 Metern unter dem Meeresspiegel ist das Tote Meer der niedrigste Ort auf der Erdoberfläche. Die Römer waren im am tiefsten gelegenen Land geschlagen worden, genau wie der Vers vorher sagt. Doch, da diese Tatsache nur mit Hilfe moderner Messmethoden und entsprechender Ausrüstung herausgefunden werden kann, ist es unmöglich, dass dies damals bekannt gewesen ist. Doch, es steht klar im Koran, dass diese Region das niedrigste Land auf Erden ist. Und dies ist ein weiterer Beweis, dass er göttliches Wort ist. Der ägyptische Herrscher Pharao und sein Hof hatten sich vollständig ihrem polytheistischen System und ihrem Aberglauben verschrieben. Ihrem perversen Glauben zufolge war sogar Pharao selbst eine Gottheit. Zu jener Zeit sandte Allah dem Volk von Ägypten den Propheten Moses, Friede sei auf ihm, als seinen Botschafter. Pharao jedoch antwortete mit Verleumdungen und Drohungen, als der Prophet Moses ihn aufforderte, an Allah zu glauben. Er blieb derart hochmütig, bis er sich Allahs Strafe gegenüber sah. Er fand den Tod durch Ertrinken. Die Haltung des Pharao, der sich erst in diesem Moment dem Glauben zuwandte, wird in den Versen so beschrieben. Wir führten die Kinder Israels durchs Meer. Da folgte ihnen Pharao mit seinen Heerscharen in wütender Feindschaft. Als sie am Ertrinken waren, rief er: Ich glaube, dass es keinen Gott gibt als den, an welchen die Kinder Israels glauben. Und ich bin einer der Gottergebenen. Doch diese in letzter Minute erfolgte Bekehrung wurde nicht angenommen. Wie, jetzt und zuvor rebellierst du und warst einer derer, die Verderben stiften. Aber wir wollen heute doch deinen Leib retten, damit du für die späteren ein Warnzeichen seist. Denn wahrlich, viele der Menschen achten nicht auf unsere Botschaft. Die Information Pharaos Körper werde als Zeichen für spätere Generationen dienen, kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass seine Leiche nicht verwesen wurde. In den Kammer für die königlichen Mumien des Ägyptischen Museums in Kairo befindet sich auch der Körper des Pharao, genau wie vor 1400 Jahren vorausgesagt wurde. Eines Nachts in Medina träumte der Prophet, Allahs Heil und Segen seien auf ihm. Die Gläubigen würden die heilige Moschee in Sicherheit betreten und die Kaaba umkreisen können. In der Sura Al-Fath offenbart Allah dem Propheten, er werde ihm helfen, damit der Traum wahr werde und die Gläubigen Zutritt nach Mekka bekämen. Wahrlich, Allah wird das Traumgesicht seines Gesandten wahrmachen. Er wird euch, so wie Allah es will, in völliger Sicherheit in die unverletzliche Moschee führen. Mit geschorenem Haupt oder gekürztem Haar. Fürchtet euch nicht, denn er weiß, was ihr nicht wisst. Und er hat euch außer diesem einen weiteren nahen Sieg bestimmt. Doch zu der Zeit, da unser Prophet den Gläubigen diese frohe Botschaft brachte, schien die Situation überhaupt nicht so. Die Gläubigen, die mit ihm von Mekka nach Medina geflohen waren, hatten bis dahin nicht zurückkehren können. Außerdem schienen die Heiden entschlossen zu sein, den Gläubigen den Zutritt nach Mekka für immer zu versagen. Doch all dies sollte sich bald ändern. Der Vertrag von Hudaybiyah wurde geschlossen und danach wurde Mekka zurückerobert. Die Gläubigen konnten die heilige Moschee in Sicherheit betreten, genau wie der Vers vorhergesagt hatte. So zeigte Allah, dass die frohe Botschaft, die er dem Propheten übermittelt hatte, stimmte. Andere Verse über die Einnahme Mekkas lauten wie folgt. Wahrlich, wir haben dir einen klaren Sieg gewährt, damit Allah dir die Vergebung deiner früheren und künftigen Sünden erweise und seine Gnade an dir erfülle und dich auf geradem Weg führe und zeige, dass Allah dir mit mächtiger Hilfe zu Hilfe kommt. Und für die Kinder Israels bestimmten wir in der Schrift, ihr werdet sicherlich auf der Erde zweimal Unheil anrichten und euch als höchst anmaßend erweisen. Und als die Vorhersage für das erste der beiden Male eintrat, entsandten wir unsere Diener gegen euch mit gewaltiger Schlagkraft und sie drangen in eure Wohnungen ein. So wurde die Drohung vollzogen. Dann gaben wir euch wiederum die Macht über sie und mehrten euer Vermögen und eure Nachkommen und machten euch so zahlreich. Wie diese Verse enthüllen, brachten die Kinder Israels zweimal Unheil über die Welt. Das erste Mal, als sie den Propheten Johannes töteten, und das zweite Mal, als sie dem Propheten Jesus eine Falle stellten, um auch ihn zu töten. Friede sei auf ihnen beiden. Kurz danach wurden sie im Jahre 70 von den Römern aus Jerusalem vertrieben, und sie zerstreuten sich in alle Welt. Als dem Propheten dieser Vers offenbart wurde, lebten die Juden in zahlreichen Ländern und hatten keinen eigenen Staat. Doch Allah spricht in den Versen davon, dass die Kinder Israels eines Tages ihre Stärke zurückgewinnen würden. Zu jener Zeit jedoch schien es, als könne das niemals geschehen. Doch viele Jahrhunderte später wurde dieses von Allah erkündigte Ereignis Wirklichkeit. Die Juden kehrten nach Palästina zurück und gründeten 1948 den Staat Israel. In der Folge führte die Haltung bestimmter rassistischer Kreise, die in Israel lebten, zur Unordnung im Mittleren Osten. Der jetzige Zustand ist ein Zeichen des zweiten durch die Kinder Israels gebrachten Unheils. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass diese üble Verhalten nicht für alle Juden gilt, denn viele Juden sind Individuen mit reinem Gewissen und gesundem Menschenverstand, die mit einem solchen Verhalten nicht einverstanden sind. Gewisse rassistische und radikale Kreise müssen Vergebung suchen, wie von unserem Herrn gefordert. Wenn sie diesem Weg folgen, dann wird ganz sicher mit Allahs Hilfe wieder eine Umgebung des Friedens und der Brüderlichkeit entstehen, denn der Koran führt aus. Das Gute und das Böse sind fürwahr nicht gleich. Wehre das Böse mit Besserem ab, und schon wird der zwischen dem und dir Feindschaft wahr, dir wie ein echter Freund werden. Einer der wichtigen Punkte in den Versen der Sura al-Isra über die Kinder Israels ist die Art und Weise, wie sie Ereignisse schildern, die zum Zeitpunkt der Voraussage unmöglich schienen und für die es nicht den geringsten Hinweis gab, dass sie je stattfinden würden, die dann aber gleichwohl eingetreten sind. Die Tatsache, dass all diese Informationen vor Jahrhunderten kundgetan wurden, ist eines der Wundern des Korans. Die Erforschung des Weltraums durch die Menschheit wurde am 4. Oktober 1957 durch den russischen Satelliten Sputnik beschleunigt, dessen Start die NASA als die Dämmerung des Raumfahrtzeitalters betrachtet. Der erste Mensch, der die Atmosphäre verließ, war der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin, der mit dem Raumschiff Vostok 1 1961 in den Weltraum flog. Am 20. Juli 1969 setzten Menschen während der Mission des amerikanischen Raumschiffs Apollo 11 ihren Fuß auf den Mond. Tatsächlich wurde im Koran offenbart, dass solche Entwicklungen und Erfolge eines Tages möglich sein würden. Und es wurde vor 1400 Jahren offenbart, zu einer Zeit, als es keine Raumfahrzeuge mit fortgeschrittener Technologie gab. O, ihr versammelten Dschinn und Menschen! Wenn ihr imstande seid, die Grenzen der Himmel und der Erde zu überschreiten, dann überschreitet sie. Ihr würdet sie aber nur mit einer Ermächtigung überschreiten können. Eine genaue Untersuchung ergab, dass dieses Vers hervorhebt, die Menschheit werde in der Lage sein, in die Tiefen der Erde und des Weltraums vorzudringen, jedoch nur mit Hilfe einer höher gestellten Macht. Alle Wahrscheinlichkeit nach ist diese höher gestellte Macht die überlegene Technologie des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich fanden die von Allah im Koran vorgesehenen Ereignisse dank der fortgeschrittenen Technologie des 20. Jahrhunderts statt. Da sprach einer von ihnen, welche Schriftkenntnisse besaß. Ich bringe ihn den Thron von Königin von Saba, der innerhalb eines Augenzwinkerns von dir. Und als er, Salomo, ihn vor sich stehen sah, sprach er, dies ist eine Gnade meines Herrn, mich zu prüfen, ob ich dankbar oder undankbar bin. Er, der Schriftkenntnisse besaß, sagte dem Propheten Salomon, Friede sei auf ihm, er könne ihm ganz schnell den Thron der Königin von Saba herbeischaffen. Ein weiterer erstaunlicher Fakt wird hier angedeutet, die Übertragung von Bildern mit heutiger moderner Technologie. Ein weiterer Vers dazu lautet, ein Kraftprotz von den Dschinn sagte, ich bringe ihn dir, noch bevor du dich von deinem Platz erhebst. Ich bin wirklich dafür stark genug und auch verlässlich. In unseren Tagen kann jede Art von Information in Sekunden überall hin in die Welt gesendet werden, dank des Internets und der Fortschritte in der Computertechnologie. Und die Forschung zur Übertragung von Materie dauert an. Einem CNN-Bericht vom 7. Juli 2002 zufolge ist es einer Gruppe Physiker von der Australian National University in Canberra gelungen, einen Laserstrahl zu teilen und ihn mehrere Meter weit zu übertragen. Pink Koilam, der Chef des Teams, sagte, die Transportation von Materie in ihrem atomaren Zustande könnte in Zukunft zur Realität werden. Genau wie es in den Versen offenbart wird. Eine Person, auf die im Zusammenhang mit Pharao Bezug genommen wird, ist Haman. Er wird in 6 Koranstellen erwähnt und daraus geht hervor, dass er einer von Pharaos engste Vertraute war. Überraschenderweise wird der Name Haman nie in den Abschnitten des Alten Testaments erwähnt, die sich auf das Leben des Propheten Moses beziehen. Diese Information aus dem Koran wird von archäologischen Funden unterstützt, die Jahrhunderte später gemacht wurden. Bis zum 18. Jahrhundert konnte man die Schriften und Inschriften des alten Ägypten nicht entziffern. Das altertümliche ägyptische Schriftsystem bestand aus Hieroglyphen und stilisierten Bildern, deren Kenntnis schon vor Jahrhunderten verloren gegangen ist. 1799 wurde das Geheimnis der alten ägyptischen Hieroglyphen entschlüsselt, als man eine Tontafel fand, die später der Rosetta-Stein genannt wurde und die auf das Jahr 196 vor Christus zurückgeht. Nachdem er entziffert war, hatte man wichtige Informationen erhalten. Der Name Haman wurde tatsächlich in ägyptischen Inschriften erwähnt. Dieselben Inschriften wiesen auch auf die enge Beziehung zwischen Haman und Pharao hin. Im Wörterbuch People in the New Kingdom, das auf der gesamten Inschriftensammlung basiert, wird Haman als der Vorsteher der Steinbrucharbeiter bezeichnet. Der Koranvers, der den Vorfall beschreibt, wie Pharao Haman befiehlt, einen Turm zu bauen, passt perfekt zu den archäologischen Funden. Und Pharao sprach, O ihr Anführer, ich kenne keinen anderen Gott für euch als mich. So brenne mir Tonziegel, O Haman, und mache mir einen Turm, damit ich zu Gott Moses emporsteige. Ich halte ihn allerdings für einen Lügner. Diese Entdeckung des Namens Haman auf alten ägyptischen Inschriften enthüllt erneut, dass der Koran von Angesicht Allahs herabgesandt worden ist. Auf wunderbare Weise liefert uns der Koran historische Informationen, die man zur Zeit des Propheten nicht besessen oder verstanden haben kann. Pharao und seine Vertrauten hatten sich in ihr polytheistischen System und ihren heidnischen Glauben derart verrannt, dass nicht einmal die Botschaft des Propheten Moses, der weise war und spektakuläre Wunder wirken konnte, sie von ihrem bodenlosen Aberglauben abbringen konnte. Sie sagten dies öffentlich. Aufgrund dieses Hochmuts sandte Allah ihnen Plagen, um sie bereits in dieser Welt zu bestrafen. Der Koran berichtet uns darüber. Und so sandten wir über sie die Flut und die Heuschrecken und die Läuse und die Frösche und das Blut. Lauter deutliche Zeichen. Sie aber benahmen sich hochnäsig und bleiben ein sündiges Volk. Diese Ereignisse, die der Koran hier schildert, sind durch die im 19. Jahrhundert erfolgte Entdeckungen des Ipuwest-Papyrus, dessen Alter auf das mittlere Königreich zurückgeht, bestätigt worden. Die Details über die Katastrophe, die die Menschen in Ägypten heimsuchte, entsprechen genau denen im Koran. Die Pest liegt über dem Land. Blut ist überall. Der Fluss ist voll mit Blut. Wahrlich, was gestern noch zu sehen war, ist verschwunden. Das Land ist seiner Schwäche überlassen, wie der Flachs, der geschnitten wird. Das untere Ägypten weint. Der gesamte Palast ist ohne Einkommen. Ihm stünden eigentlich Weizen und Gerste, Gänse und Fisch zu. Wahrlich, überall ist das Korn zugrunde gegangen. Die Städte sind zerstört. Das obere Ägypten liegt trocken. Die Wohnstadt wurde in einer einzigen Minute umgestürzt. Anfang der 1990er Jahre wurde eine bedeutende archäologische Entdeckung gemacht, eine arabische Stadt aus dem Altertum. Die besondere Faszination des Fundes liegt darin, dass es sich um die Stadt handele, in der die Ad, die im Koran erwähnt, gelebt haben. Es war Nicolas Klepp, ein bekannter Dokumentarfilmer und Archäologiedozent, der die im Koran erwähnte Stadt fand. Arabophil, wie er war, war er während seiner Forschungen über arabische Geschichte auf ein hochinteressantes Buch gestoßen. Das Buch bezog sich auf Uba, eine sehr alte Stadt, und auf Spuren, die auf sie hindeuteten. Er wollte diese Spuren finden, und so fragte er bei der NASA an, sie möge ihm Satellitenbilder der fraglichen Gegend zur Verfügung stellen. Mit ihnen als Grundlage studierte er die alten Manuskripte und Landkarten in der Huntington-Bibliothek in Kalifornien. Dort fand er schnell eine Karte, die einst von dem ägyptisch-griechischen Geographen Ptolemäus um 200 herum gezeichnet worden war. Sie zeigte eine alte Stadt in der Region und es waren die Wege eingezeichnet, die zu ihr führten. Und die auf der Karte eingezeichneten Wege deckten sich mit den Spuren, die auf den Satellitenbildern der NASA zu erkennen waren. Diese Spuren endeten in einem großen Areal, auf dem einstmals eine Stadt gestanden haben muss. Endlich war der Ort dieser legendären Stadt entdeckt worden. Nach kurzer Zeit begannen die Ausgrabungen und die Überreste einer alten Stadt kamen ans Licht. Es waren die Überreste, die den wirklichen Beweis darstellten, dass diese alte Stadt die Stadt des Volkes der Ad gewesen ist. Auf das sich der Koran bezieht. Denn unter den Strukturen, die ausgegraben wurden, waren Säulen, genau wie es die Verse offenbart hatte. Sahst du nicht, wie dein Herr mit den Ad verfuhr? Mit Iram, der Säulenreich, der im Land nichts gleich war. Der Prophet Lot lebte zur selben Zeit wie der Prophet Abraham, Friede sei auf ihnen beiden. Er wurde einem Nachbarvolk des Propheten Abraham als Bote gesandt. Dieses Volk praktizierte dem Koran zufolge eine Perversion, die die Welt vorher nie gesehen hatte: Homosexualität. Als der Prophet ihnen sagte, sie sollten diese große Sünde aufgeben, wiesen sie ihn zurück. Sie bestritten, dass er ein Prophet sei, und setzten ihnen entsetzliche Lebensstil fort. Da wurde das Volk durch eine furchtbare Katastrophe vernichtet. Und als Lot zu seinem Volke sprach: Wollt ihr Schändlichkeiten begehen wie kein Geschöpf zuvor? Wahrlich, ihr kommt mit Sinneslust zu Männern statt zu Frauen. Ja, ihr seid ein ausschweifendes Volk. Und wir ließen einen Regen auf sie regnen. Sieh nur, wie das Ende der Sünder war. Die im Koran erwähnte Stadt, in der das Volk von Lot lebte und die später zerstört wurde, wurde vor kurzem durch Archäologen ausgegraben. Es war die antike Stadt Sodom, wie sie im Alten Testament genannt wird. Die Ausgrabungen haben ergeben, dass die Stadt nahe am Toten Meer lag, dort, wo sich heute die israelisch-jordanische Grenze befindet. Die gesamte Gegend ist mit großen Schwefelablagerungen bedeckt. Das ist ein sehr wichtiges Beweisstück, denn Schwefel ist ein Element, das von vulkanischen Eruptionen stammt. Es gibt tatsächlich einen Hinweis im Koran, dass die Methode der Zerstörung in Erdbeben und Vulkanausbrüchen bestand. Der deutsche Archäologe Werner Keller schreibt über diese Gegend: Mit der Basis dieser mächtigen Spalte, die genau durch dieses Areal verläuft, verschwand das Tal von Siddim, einschließlich Sodom und Gomorra, eines Tages im Abgrund. Ihre Zerstörung geschah durch ein großes Erdbeben, das wahrscheinlich von Explosionen, Blitzen, dem Ausstoß von Erdgas und einer Feuersbrunst begleitet war. Im oberen Jordantal, bei Bashan, gibt es immer noch aufragende Krater, erloschene Vulkane, große Lavaflächen und tiefe Basaltschichten lagerten sich auf der Sandsteinoberfläche ab. Diese Lava- und Basaltschichten sind ein wichtiger Beweis. Sie zeigen, dass hier einmal eine vulkanische Eruption und ein Erdbeben stattgefunden haben. Jedenfalls liegt das Tote Meer direkt über einer seismisch aktiven Region in einem Erdbebengürtel. Das Königreich von Saba gehörte zu den vier größten Zivilisationen, die in Südarabien gelebt haben. Mit Hilfe sehr fortschrittlicher Technologie für diese Gegend konstruierte das Volk von Saba den Marib-Damm und schuf durch ihn eine enorme Bewässerungskapazität. Dadurch wurde es reich und häufte viele Güter an. Doch anstatt Allah für all dies zu danken, wandte es sich von ihm ab. Außerdem schenken die Menschen den ihnen übermittelten Mahnungen und Warnungen keine Beachtung. Wegen dieser Unmoral zogen sie die Strafe Allahs auf sich. Im Jahr 542 barst ihr Damm und die entstehende Flutwelle zerstörte ihr gesamtes Land. Die Weinberge, Obstplantagen und Getreidefelder, die über hunderte Jahre kultiviert worden waren, wurden vollständig zerstört. Der Koran beschreibt diese Flut. Wahrlich, den Sabaern hatte schon ihr Wohngebiet ein Zeichen sein sollen. Zwei Gärten, zur rechten und zur linken. Esst von der Gabe eures Herrn und dankt ihm. Ein gutes Land und ein nachsichtiger Herr. Sie aber wandten sich ab. Da sandten wir über sie die Flut des Dammbruchs und verwandelten ihre beiden Gärten in die Gärten mit bitteren Früchten und Tamarisken und ein paar Lotusbäumen. Dies war unser Lohn für ihren Unglauben. Und so bestrafen wir nur die Undankbaren. Diese Offenbarung des Koran stimmt völlig mit den archäologischen Funden überein. Der deutsche Archäologe Werner Keller, Autor des Buches "Und die Bibel hat doch recht", bestätigt, dass die Arim-Überschwemmung entsprechend der Beschreibung des Koran stattfand. Und er schreibt, die Existenz eines solchen Dammes und die Zerstörung einer ganzen Stadt durch den Dammbruch beweist, dass sich die Tragödie der Gartenbesitzer so abgespielt habe. Der Koran ist das Wort des allmächtigen Allahs, der Schöpfer von allem Existierenden und des Einen, der mit seiner Allwissenheit alles umfasst. Eine der zahllosen Beweise dafür ist, dass die Verse Fakten über wissenschaftlichen Tatsachen sowie Aussagen zur Vergangenheit und Zukunft enthalten, die niemand gewusst haben konnte. Und all das wurde offenbart vor 1400 Jahren. Jede einzelne Information des Koran offenbart die geheimen Wunder dieses heiligen Buches. Allah stellt in einem Vers fest: Wenn er von einem anderen als Allah stammte, fänden sie in ihm gewiss viele Widersprüche. Die Menschen müssen an diesem von Allah offenbarten heiligen Buch festhalten und es als Wegweiser ihres Lebens annehmen. Allah sagt im Koran: Und dieser Koran konnte von niemand ersonnen werden, außer von Allah. Er ist eine Bestätigung dessen, was ihm vorausging. Und kein Zweifel ist daran, eine vollständige Darlegung der schriftlichen Offenbarungen des Herrn der Welten. Dennoch sagen sie, er hat ihn sich ausgedacht. Sprich, so bringt wenigstens eine einzige ebenbürtige Sura hervor und ruft dafür an, wenn ihr könnt, außer Allah, sofern ihr wahrhaftig seid. Und dieses Buch, das wir hinabsandten, ist gesegnet. So folgt ihm und seid gottesfürchtig, damit ihr Barmherzigkeit findet.